Das Thema heute, das habe ich schon so Handzettel gemacht, ein Meisterwerk verloren und gefunden. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht besonders künstlerisch begabt oder bewandert. Okay, technischer, ich kann Sachen reparieren, aber künstlerisch bin ich nicht. Und ich habe diese Handzettel gemacht und meine Frau hat gesagt, was in aller Welt soll das bedeuten? Was für ein Bild ist das? Ich habe es ausgesucht, ich habe mich angesprochen, ich habe versucht zu erklären, ich sage, ein Meisterwerk, verloren und gefunden. Dieser Junge hier, du kannst ihn nicht sehen, verschwommen, aber sieht total verloren aus und er steht vor einem Rahmen von einem Meisterwerk und er weiß nicht wohin, ne? Und das war meine Erklärung und meine Frau hat gesagt, verstehe es immer noch nicht. Okay, aber ich habe gedacht, naja, das soll so sein, das soll Menschen neugierig machen. Vielleicht kommen und sagen, ich möchte hingehen und hören, was das überhaupt was bedeuten soll. So, ich möchte heute davon erzählen. Verloren und gefunden, ein Meisterwerk. Tja, ich glaube, eine von den größten Freuden, und ich glaube, viele würden mir hier zustimmen, dass wir hier in diesem Leben erleben können, ist, wenn was verloren war. Du denkst hoffnungslos, unmöglich wird es wieder finden, hoffnungslos verloren und dann findest du es wieder. Das ist eine von den größten Freuden. Und es ist so groß und überwältigend. Ich muss mich hier ein bisschen hier aufpassen, ja. So überwältigend, dass man es denn allein nicht erträgt. Man muss andere Leute mit einbeziehen. Also, hey, ich habe was gefunden, ich bin so glücklich, ich möchte, dass du auch mit mir freust, dass du das auch erlebst. Habt ihr es auch so gemerkt? Wenn du etwas verloren war und entdeckst, ist es so groß, die Freude möglichst mit anderen teilen, dass sie auch mitmachen. Und wir haben das erlebt in unserem Leben auf eine besondere Art und Weise, das für uns unvergesslich ist aus Familie. Das geschah vor etwa 2 Jahren. Wir waren im Urlaub an der Ostseeküste und wir haben unseren Stammplatz gefunden. Weißt du, nicht diese Körbe, wo man bezahlen muss und steif, sondern wir haben einen. Ich weiß nicht, soll ich das hier ausschalten? Oder? Okay. Wir haben ein so Strandmuschel, das wir immer aufgebaut haben, immer einen Platz gefunden, unser Stammplatz. Und wir waren immer jeden Tag da, war wunderbar. Und dann einen Tag, am Sonntag, gingen wir im Gottesdienst, haben gedacht, nicht erst zum Strand, wir wollen Gott suchen. Wir gingen zum Gottesdienst in Rostock, waren da in der Gemeinde, wir kamen spät, frühen Nachmittag, zu unserem Platz und es war besetzt schon. Ne? Aber es war kein Problem. Wir sind weitergegangen, gleich in der Nähe, unsere Strandmuschel aufgebaut. Und ja, dann haben wir gemerkt, späten Nachmittag, da war was los da, eine Aktion. Ne? Ich weiß nicht, was es war, etwas war los. Und da war ein Mann mit so einem Metalldetektor, aber diese Metallsuchgeräte. Ne? Und da muss man mieten, ne? Weil da am Strand ist immer das Risiko. Das ist weicher Sand überall. Und wenn du etwas verlierst, Schlüssel oder was, bann, es ist schwer zu finden, wenn überhaupt. Die geht verloren. Und deswegen der Mann mit diesem Metalldetektor ist sehr gefragt dort. Und er hat gesucht und gesucht die ganze Gegend ab, wo unser anderer Platz war, von diesen Leuten. Und dann immer weiter und weiter und weiter. Ich denke, stundenlang war er da, gesucht und gesucht. Und alle haben geguckt. Wir haben nicht gewusst, wie es ausgegangen ist. Aber wir haben vermutet, wahrscheinlich vergeblich war es. Weil ich habe keinen Jubelschrei gehört, nichts. Ne? Wahrscheinlich hat er nichts gefunden. Na gut, das war's. Nächsten Tag war Montag. Montag reisen viele ab von den Urlauber. So, wir haben viel Platz gehabt da. Und unser Platz war wieder frei, aufgebaut zur Strandmuschel und da waren wir. Das Problem war, viele sind abgereist und auch Lukis Freunde. Luki, unser jüngster Sohn, hat Freunde gemacht, er war so glücklich mit denen und die waren weg. Und der war total gelangweilt. Ne? Ich und diese alten Eltern hier und das war's, weißt du, nicht besonders. Und er hat nur gemoselt und gemeckert und gejammert. So, wir hatten eine Strandmuschel und dann haben wir ein Badetuch von Luki außerhalb von der Strandmuschel und lag er da und hat nur gemoselt. Ne? Und im Sand gebohrt, langweilige Eltern. Und wir waren da und auf einmal Luki sagt, schau, was ich gefunden habe. Es war ein Ehering. Ich sage, das ist wahrscheinlich, was die gesucht haben. Kein Zufall, ne? Dieser Kerl hat stundenlang mit dieser teuren Suchgerät gesucht, nicht gefunden. Und er boppelt hin in seine Ärger. Und Gott hat es gebraucht. Und er findet den Ring. Wisst ihr was? Wir haben uns gefreut. Aber die Freude war nicht vollständig. Wir wollten der richtige Besitzer finden, den rechtmäßigen Besitzer. Sonst, die Freude wäre nicht genug, nur für uns. Ne? Wir haben einen Ring, aber wir wollen den rechtmäßigen Besitzer finden. So, ich ging zum Fundbüro und die waren nicht besonders engagiert, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, wenn ich da abgebe, es wird nie, die werden nichts unternehmen. So, wir haben es gemeldet und dann haben wir es mit nach Hause genommen. Dann habe ich im Internet, eBay, Kleinanzeigen, ein paar andere Sachen, eine gefundene Anzeige gemacht. Wir haben einen Ehering gefunden. Ruf uns an. Es war circa 1 oder 2 Monate und dann bekommen wir eine Benachrichtigung. Eine hat uns kontaktiert, eine meldet sich und sagt, das ist mein Ehering, glaube ich. Ja, das ist genau das Datum. Kannst du es hintun? Das nächste. Ich habe, das war die Anzeige, die ich aufgegeben habe. Ehering gefunden, wo Ostseestrand, Bürgerende, wann und wann, wann verloren, wann gefunden. Wow. Ja, dann haben wir, das war etwa 2 Monate da, dann meldet sich jemand. Und die waren so glücklich. Ich habe gefragt, okay, was steht in dem Ring drin? Namen, Datum, und haben mir gesagt, alles. Wow, okay, wir haben es ihm geschickt. Wir waren froh, es zu finden, wir waren noch froh, es wegzugeben. Denkst, ach, das war, es war noch, war noch glücklicher gemacht, wegzugeben an den richtigen Besitzer und mit ihm zu freuen. Ja, das ist das Glück, wenn man das Verlorene gefunden wird. Und ich möchte heute mehr darüber reden. Wir wollen eine Stelle anschauen. Kannst du nächste tun? Ich glaube, Text. 3. Genau. Meisterwerk verloren gefunden, Lukas Kapitel 15, das verlorene Kapitel. Was ist ein Kapitel in der Bibel verloren? Oh ja, nicht zwar immer da, aber das verlorene Kapitel, weil es geht um die verlorenen Sachen. Ne? Der ganze Kapitel, 3 Gleichnisse, Geschichten von Sachen, die verloren gegangen sind. So deswegen nennt man es das verlorene Kapitel. Und auch zeigt, wie es Sachen gefunden worden sind. Und ich möchte diese Beispiele anschauen, weil diese Freude so groß ist. Kannst du das nächste tun, ja? Also der Text, Lukas Kapitel 15. Und ich möchte auf etwas hinweisen. Diese Geschichten, diese Gleichnisse sind Kurzgeschichten von Sachen, die verloren waren und wieder gefunden wurden. Was wurde gesucht? Das Verlorene. Aber noch etwas anderes. Das darf man nicht übersehen. Er hat nicht nur das verlorene Sache gesucht, aber auch, nachdem es gefunden wurde, Menschen zu suchen, die mit ihm gefreut haben, die an der Freude teilnehmen. 2 Sachen waren da. Manchmal Menschen sehen nur der eine, merken nicht, das andere war auch ein Anliegen von Jesus. Warum? Wir sehen hier, das war eigentlich der Auslöser für diese Gleichnisse. In Lukas Kapitel 15, Vers 1, es steht da, es nahten sich aber zu ihm alle, so alle Zöllner und Sünder, die ihn zu hören. So kamen Zöllner, diese berüchtigten Zöllner, diese Gauner und Sünder, Prostituierten, Süchtige, Alkoholiker, wer weiß was. Die kamen zu Jesus. Warum? Die haben gewusst, wie wir gesungen haben, ich kann zu ihm rennen. Die Bibel sagt uns, dass Gott liebt die ganze Welt. Alle Bücher, heilige Bücher sagen sowas nicht. Ich möchte keine erwähnen, aber nicht. In der Bibel steht, Gott liebt die ganze Welt. Und sogar es steht, in Römer 5, Vers 8, er liebt Sünde auch. Nicht ungefähr, er liebt Sünde auch. Und die liefen zu ihm und ihr Leben wurde verwandelt. Diese Menschen, die verloren waren, gebunden, sind befreit worden, geheilt, einen neuen Lebensanfang gefunden. Und wisst ihr was, es passiert immer noch heute. Ich habe meinen Büchertisch, ich baue eine Stadt auf und ich habe wirklich ein großes Problem. Wisst ihr, was das Problem ist? Nicht genug Platz. Das sind so viele Geschichten von Menschen, die zu Jesus gelaufen sind. Ihr Leben ist vollkommen verändert. Ich habe eine Geschichte von einem ehemaligen Auftragskiller, der jetzt Pastor ist in Bulgarien. Ich habe Geschichten von Drogensüchtigen, Alkoholikern. So viele Leute, die ganz am Ende waren und sie liefen zu Jesus. Und wisst ihr, was geschehen ist? Die sind verwandelt worden. Keiner hat sowas, Menschen so Leben verändert von Sünde wie Jesus. Und sie liefen zu ihm, die waren glücklich, Jesus war auch glücklich, aber manche Leute waren nicht glücklich. Vers 2. Und deswegen die zweite Sache, die Jesus sucht. Und es war Pharisäer, fromme Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und sie murrten und sprachen, diese nimmt Sünde auf und isst mit ihnen. Versteht ihr? Jesus sucht 2 Sachen. Er sucht das Verlorene und er sucht Menschen, die zu Gott bekennen, dass sie sich auch freuen. Und die haben sie nicht gefreut. die waren eifersüchtig, neidisch. Ja, er geht zu denen. Und deswegen erzählt Jesus diese drei Geschichten. Alle drei suchen beides, das Verlorene. Und es sucht, dass Menschen, die bekennen sich zu Gott, auch sich freuen und sich daran beteiligen. So, ich versuche die Geschichten ganz kurz zusammenzufassen. Die erste Geschichte sagt, es war eine Hirte mit 100 Schafe. Er geht raus, holt sie wieder rein, tut sie in die Hege und 100 Schafe und 99. Einer fehlt, ein Schaf fehlt. Was mache ich? Ach, ich habe sowieso 99, kann ich abschreiben, der ist sowieso ein Problemfall. Er tut das nicht. Er lässt die 99 Schafe zurück in Sicherheit und er geht und sucht und sucht. Und es steht da, wenn ihr das Schaf, das verlorene Schaf findet, was macht er? Prügelt es? Nein. Er nimmt es auf seine Schulter mit Freuden und trägt es nach Hause. Und das ist nicht das Ende der Geschichte. Was macht er dann? Er geht zu seinen Nachbarn und Freunden und sagt, hey Leute, komm, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Und Jesus sagte, und so freut sich Gott im Himmel, wenn eine Sünde umkehrt. In Freude im Himmel. Ich meine, wir freuen uns, dass wir im Gottesdienst zusammenkommen, Menschen, die an Gott glauben. Aber wisst ihr was, wenn es nur um uns dreht, das ist nichts. Gott freut sich mehr über diese Eins. Dieser Mensch, der verloren war, einen neuen Anfang mit Gott bekommt. Gottes Frieden erlebt. So, er freut sich. Dann kommt die zweite Geschichte. Da ist eine Frau, sie hat 10 Silbermünzen. Man nennt sie Drachmen. Ein Drachme ist, damals war die Wirtschaft viel einfacher. Ein Drachme war, was ein normaler Arbeiter an einem Tag verdient. Drachme. Sie hat 10 Drachmen da und sie verliert einen in dem Haus. Und sie sucht überall. Es steht da, sie sucht, sie kehrt und kehrt. Vielleicht denkt der Mensch, was für eine Drecksau ist das Haus. Ne? Sie muss kehren und so viel Dreck und Staub. Du musst merken, damals haben die meisten normale Menschen nicht einen Fliesenboden. Die haben auch keinen Laminatboden. Die haben einen Lehmboden. Und natürlich, es zersetzt sich, kommt mehr Staub zusammen. Der muss kehren und sucht, wo ist diese Münze? Und diese Frau hat gewusst, auch wenn meine Münze verloren gegangen ist und verschollen ist unter dem Dreck, es behält seinen Wert noch. Und so sieht Gott uns auch. Auch wenn wir in den Dreck sind, verborgen sind, scheinbar ja, vergessen, wir behalten unseren Wert vor Gott. Und er sucht weiter. Und sie sucht und sucht, bis sie es findet. Und wenn sie es findet, sie freut sich riesig. Und was macht sie wieder? Sie freut sich nicht nur, sie sagt, das reicht nicht aus. Ich hole meine Freunde, meine Nachbarn. Freut euch mit mir. Ich habe meine Münze gefunden. Und sie freuten sich auch. Und ich sage, so ist Freude im Himmel bei den Engeln, wenn eine Sünde umkehrt. Nicht alle Glaubensrichtungen haben diese Einstellung. Sünder, ne. Aber in der Bibel, diesen Jesus Christus sagt, er liebt Sünder. Und wenn sie umkehren, die größte Freude. Ja, aber merkt hier, was hier geschehen ist. Wir haben 99 Schafe, eins verloren. Dann haben wir 9 Münzen, ein verloren. Und jetzt haben wir, was kommt der nächste Gleichnis? 1:1. Wisst ihr, was hier ist? Eine Wertsteigerung. Schafe, okay. Die Münze noch wertvoller, 9:1. Aber der Mensch, 1:1. Das Allerwertvollste. Ein Meisterwerk, verloren und gefunden. Der Mensch ist das Meisterwerk Gottes. Die Bibel sagt uns, Gott hat alles erschaffen, aber schuf den Mensch allein in seinem Ebenbild. Ein Meisterwerk. Einzigartig. Er soll eine Vater-Kind-Beziehung zu ihm haben. Er soll besonders nahe Gott sein. Der Mensch ist natürlich kaputt gegangen, ging seinen falschen Weg. Aber ein Meisterwerk. Er soll Gottes Wesen in dieser Welt zeigen. Das ist Gottes Meisterwerk. Wir sind verloren gegangen. Und er ist der Allerwertvollste zu Gott. Und er erzählt diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Na, ich weiß nicht, wie viele Leute hier schon mal die Bibel gelesen haben. Ich hoffe, dass wir einige hier, die noch nie eine Bibel gelesen haben, und dass es euch vielleicht geben wird. Aber auch wenn du die Bibel nie gelesen hast und Gott nicht dein Ding ist, auch die Leute, die nie eine Bibel gelesen haben, wissen von diesem Begriff oder dieser Redewendung, der verlorenen Sohn. Ach, der ist ein verlorener Sohn, oder? Stimmt? Es ist in unserer Sprache, das kommt aus der Bibel. Hey, du zitierst die Bibel, hast nicht gewusst. Ja? zwei Söhne. Und es steht, er hat zwei Söhne bei ihm. Und eines Tages steht, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir mein Teil, den Teil des Vermögens, der mir zufällt von der Erbe. Und er teilte ihnen die Habe. Also, wenn man später liest, wie waren diese zwei Söhne? Der eine Sohn war ein Ordnungstyp, ne? Pflichtbewusst. Was war mit anderen Worten? Pflichtbewusst. Ordnung war in seinem Leben. Ja, was war das? Naja, auf alle Fälle einer, der wirklich alles Ordnung und Gebote hielt und alles blieb an den Grenzen von Papa. Richtige Spießer, ne? Ja. Der andere Sohn war ein Quertreiber. Ah, diese Grenzen, ich würde gerne mal weg. Gib mir mein Zeug, ich möchte was tun. Kennst du? Habt ihr schon mal gesehen in den Familien sowas? Vielleicht einige sagen, bei uns war es auch so. Da war der Ordnungstyp, der pflichtbewusst war, ordentlich leben wollte, und der andere war ein Quertreiber ständig. Immer unzufrieden, er möchte ausbrechen. Ich sehe einige schauen rum. Ja, ich kenne das auch. Auf alle Fälle, so waren die. Und eines Tages, dieser Quertreiber sagt, ich bin so unzufrieden, wenn ich nur mein Teil bekomme, dann kann ich Abenteuer, ich könnte etwas draus machen und dann wirklich was Tolles tun damit. Papa, gib mir mein Teil. Und der Vater hätte sagen sollen, du Frechdachs, nee. Aber er macht mit, er gibt beide den Teil. Und dieser Junge bekommt es, war bestimmt gleich am Anfang glücklich, aber dann bin ich immer noch nicht glücklich. Warum? Die anderen sind schuld. Weißt du, mein Spießer, Vater und Bruder, schau mir über die Schultern, alles kontrollieren. Ich möchte endlich in die Ferne gehen, grenzenlos die Freiheit leben. Ohne Grenzen leben, alles, über alle Grenzen gehen und wirklich die Sau rauslassen. Ne? Aber ich kann das hier nicht mit denen tun, vor allem am Lande. So steht er ein paar Tage später, er nimmt alles, was er hatte und er geht in ein fernes Land, ganz weit von zu Hause, wo sie nicht über meine Schultern schauen können, mich kontrollieren können, um alles zu tun, alle Grenzen über Bord zu werfen, Tabus, und machen, was er will. Und das macht er. Er steht da in Vers, reiste weg, Vers 13, Vers 14, er sagt, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot auf dieses Land. So mit anderen Worten, er ging hin, mit viel Geld, Energie, Fantasie, Abenteuer zu leben. Und dann hat er viele Freunde gefunden. Kennst du diese Freunde? Der hat Geld, wollen Halligalli, Party, wir auch. Na gut, wenn ihr es finanziert, hallo Freund. Und sie feiern mit ihm. Ein Party nach dem anderen, er finanziert alles und der ist ganz beliebt, dachte er. Alle Grenzen weg, ah, jetzt ist es toll. Ich glaube, er war total aufgeregt, glücklich. Wisst ihr warum? Keine Grenzen mehr. Ich kann alles tun, mein Gewissen ausschalten. Ich kenne Menschen, die heutzutage das gemacht haben. Über den Jahren im Dienst habe ich so viele Menschen erlebt, die genau das gemacht haben. Dieses spießiges Leben, ordentliches Leben mit Gott und Gebote, ach, Grenzen. Und die haben alles über Bord geworfen, ihre Ehe oder andere Sachen. Und diese Menschen haben gesagt, es war so aufregend. Es war so ein tolles Gefühl, keine Grenzen los, just do it. Alles anpacken, impulsiv leben, es war so schön für eine Zeit. Und diese gleichen Menschen haben gesagt, für eine Zeit, da war dieser Rausch von der Freiheit, angebliche Freiheit, aber die haben gesagt, es war trügerisch. Aber später kamen die Folgen. Später kamen die Folgen. Etliche haben mir gesagt, die haben die gewarnt, später sagt, ich wollte es nicht wahrhaben, aber tatsächlich, da kamen die Folgen und es hat alles kaputt gemacht. So, wenn du da bist und denkst, wenn ich nur alle Grenzen überschreite, mein Gewissen abschalte, wird gut, vielleicht für eine kurze Zeit kommt er raus, aber dann kommen die Folgen. Und so war es bei dieser Junge. Geld war weg und plötzlich waren die Freunde auch weg. Ja, nichts mehr verholen, wir suchen den nächsten Wirt und den können wir auch aussaugen. Und dann kommt dazu ein Hungersnot über das Land. Ein Hungersnot. Und dieser Junge erlebt etwas, das er noch nie erlebt hatte. Wegen seinem Spießervater. Ne? Er war so ordentlich und zuverlässig. Und auf einmal erlebte er Hunger. Verlassensein. Armut. Und dann sagt, hey, mein Vater war doch nicht so dumm. Der war doch ein toller Kerl. Auf alle Fälle hungerten alles und ist so verzweifelt, es steht im Vers, fing an Mangel zu leiden. So was er noch nie erlebt hat. In Vers 15, er ging hin und hängte sich an einen der Bürger des Landes. Er hängte ihn. Wisst ihr, was das Wort heißt im griechischen Urtext? Er klebte sich. Wirklich, das Wort für Klebstoff. Er klebte sich an diesen Kerl. Weißt du, wie oftmals diese Demonstranten, na, die tun zu Kleber. Er klebte sich an diesen Mann. Ließ nicht locker, aufdringlich, lästig. Sagt, bitte gib mir eine Arbeit, tu etwas. Und ich kriege ihn nicht los. Was mache ich? Gut, ich mache ihm ein Jobangebot. Du kannst bei meinen Schweine, ich merke, das ist ein jüdischer Junge, ne? Du kannst meine Schweine hüten, mit dem wohnen, mit denen essen, okay? Und er hat gewusst, so wird ihm loswerden. Eine Jude wird niemals mit den Schweinen leben, weißt du, wie Muslimen, Alter. Mit den Schweinen essen und leben, ne. Unrein, abstoßen. Aber dieser Junge war so verzweifelt. Er geht, er macht es. Er macht etwas, das er für früher nicht für möglich gehalten hat. Er lebt mit Schweinen in ihrem Dreck. Er isst mit denen. Da dachte ich, hätte nie gedacht, dass ich sowas machen würde. Ich kenne viele Menschen, die auch sowas gemacht haben. Dieser Rausch der Freiheit, die sind so weit runtergekommen, die sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit runterkommen würde. Dass ich das tun würde. Sogar meine eigene Mutter hat sowas schon mal gesagt. Ich wollte nicht, dass mein Leben so gelaufen ist. Ich kann es nicht erklären. Wow. Könnt ihr euch vorstellen, wie für die Zuhörer war hier? Jesus redet mit hauptsächlich den Juden. Und dieser Junge bekommt eine Arbeitsstelle, unter den Schweinen zu leben und essen. Die haben wahrscheinlich gedacht, ah, Igitt. Ah. So verzweifelt war er. Und er war bei den Schweinen und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit dem Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Was hatte er zu essen? Schoten, man nennt es Johannesbrotschoten. Schweine haben eine gute Verdauung, ne? Ganz gründlich, ne? Aber Menschen nicht so sehr. Menschen können es begrenzt essen. Schweine geht es besser. So, er kann essen und trotzdem wird er nicht satt. Ne? Er geht zugrunde, weil er kann es nicht ganz so gut verdauen. Er ist so weit heruntergekommen, ne? Dieser Mann wohnt mit den Schweinen. Was passiert denn jetzt? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Okay, hör mal jetzt gut zu. Wichtiger Punkt hier in dieser Geschichte. Er kommt zu dieser Situation, diesem Moment in seinem Leben, diese Was-soll-ich-jetzt-tun-Momente. Kennt ihr das? Was-soll-ich-jetzt-tun-Momente. Wo man reflektierte, was soll ich jetzt tun? Haben wir nicht alle sowas erlebt? Wo eine Situation kommt und sagt, was soll ich jetzt tun? Wie gehen wir damit um? Kannst du das nächste tun? Das war eine Geschichte nur 3 Kapitel davor. Das war in Lukas 12, Vers 17. Was soll ich jetzt tun? Da war ein reicher Mann, erfolgreich, total erfolgreich, super Ernte gehabt, Bombenernte. Und er kommt zu dem Punkt, was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Und seine Entscheidung war, ich baue größere Scheunen. Und für mich, mein, mich. Er dreht um sich selbst. Ha, jetzt bin ich erfolgreich. Und wisst ihr, was passiert? Gott kommt zu ihm in einem Traum in der Nacht und sagt, du Narr, heute wird deine Seele von dir verlangt. Und was wird aus dem ganzen Zeug, das du hast? Du musst es loslassen. Wie geht es mit deiner Seele? Er fragte, was soll ich tun? Und hat die falsche Entscheidung getroffen. Das Wichtigste vernachlässigt. Wisst ihr, was andere Menschen machen, wenn sie zu diesem Moment kommen? Was soll ich jetzt tun? Schönreden. Kennt ihr solche Leute? Vielleicht sagst du, ich habe das auch schon mal gemacht. Schönreden. Weißt du was? Es gibt kein Gutes oder Schlechtes. Es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt nur anders. Und ich bin halt anders. Ja, das Schweineleben ist gar nicht so schlimm eigentlich, ne? Muss man nicht so sauber machen. Und der Duft, man gewöhnt sich da mit der Zeit, wenn man stinkt, ja? Wenn man voll drin ist in einem Schlamm, ist okay. Ich bin nicht falsch, ich bin nur anders. Alternatives Leben, ja? Ich bin Alternative. Es gibt viele Menschen, die gehen kaputt und sie reden es schön. Und dann die sagen, und weißt du, diese Schoten von den Schweinen, gar nicht so schlecht mit der Zeit, man kann sich schon daran gewöhnen. Ja, viele Menschen machen das. Und falls jemand das macht, das ist nicht die Lösung. Dieser junge Mann hat die richtige Lösung gehabt. Wisst ihr, was er macht? Er kommt in den Schweinestall und er sagt es hier nicht, aber er meint, was soll ich jetzt tun? Wie geht es mir? Was soll ich jetzt tun? Kommt auf die richtige Entscheidung. Ich kehre um. Ich gehe zurück zu meinem Vater, der mir alles gegeben hat. Alles, was ich besitze und alles, was ich bin, meine Existenz, alles. Ich kehre zu ihm zurück. Und ich würde sagen, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt, das ist in Vers 16 und 17. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor Gott und vor dir. Vergib mir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Hochmut beiseite, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einer von deinen Tageslöhnen, okay? Und ich kehre zurück. Zu der einen, der mir alles gegeben hatte. Und er machte sich auf den Weg. Das ist die richtige Lösung. Zurückzukehren zu dem, der uns alles gegeben hat. Der unsere Existenz, unsere Identität gibt. Und er geht hin. Aber diesmal, wenn er jetzt zurückgeht, ganz anders, als er gekommen ist. Wie ist er gekommen? Volle Kraft, Reich, Elan, Energie. Wie ist er zurückgegangen? Ohne Sandalen. Verdreckt, verlottert. Abgehungert, ausgehungert. Und er schleppt sich hin nach Hause. Eine lange Reise, ganz anderer Weg. Er schleppt sich hin und er überlegt, wie wird mein Vater mich empfangen? Und es steht, er macht es nicht auf dem Weg, eine lange Reise, schleppt sich langsam hin und ging zu seinem Vater. Als aber er noch fern war, sah ihn sein Vater, denn sein Vater hat ihn gewartet. Er wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Jesus kennt Gott, unser Vater, wie keine andere. Und er sagt, das ist das Herz von Gott. Er läuft auf ihm zu und sagt, du bist stinkst, oh Schweinedreck, du bist dreckig, du bist unrein. Nein, umarmt ihn. Diese Junge humpelt zu seinem Papa und der Vater rennt auf ihn. Und so ist es bei Gott, habe ich auch erlebt. Wir humpeln auf Gott zu und er läuft auf uns zu. Umarmt ihn in seinem Dreck. Und jetzt kommt der wichtige Punkt für diese Junge. Die hätte sagen können, wow, so begrüßt, so angenommen. Vergesst diese Buße um Vergebung bitten. Ne? Okay, Papa, ich bin wieder da. Was haben wir zum Essen? Nee, der Sohn, sein Vater liebt ihn, küsst ihn und er sagt, Vater, ich habe gesündigt. Was ich da in der Dreck gesagt habe, ich sage es dir jetzt. Ich habe gesündigt vor Himmel und vor dich. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und er wollte weitermachen und sagen, mach mich wie eine von deinen Tageslöhner. Aber der Vater unterbrach ihn, ließ ihn nicht so weit reden. Steht da in Vers 22, der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, komm, bring schnell das beste Gewand heraus. Zieh es ihm an. Tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Bringt das gemästete Kalb her. Schlagt es, wir wollen uns freuen. Das ist Gott. Das ist Gott. Er liebt Sünder, Menschen, die umkehren. Und diese drei Sachen, die er ihm gibt, ein reines Gewand. Die Bibel sagt, das Gewand ist ein Symbol von Gerechtigkeit. Gott spricht uns gerecht. Er schenkt uns durch Gnade diese Gerechtigkeit. Er tut Sandalen auf seine Füße. Nur Bettler haben keine Sandalen. Aber er sagt, du bist kein Bettler mehr. Schuhe, tu Sandalen auf seine Füße. Und dann ergibt ihm einen Ring auf dem Finger. Wisst ihr, was das bedeutet? Er wollte sagen, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Ich soll ein Sklave sein. Der Ring bedeutet, nee, du hast Befugnis. Du hast Vollmacht in diesem Haushalt. Du bist ein Sohn. Du bist ein Erbe. Mit dem kannst du besiegeln und es ist richtig. Mit anderen Worten, er sagt, ich nehme dich nicht als Sklave an, sondern als mein Sohn, mein geliebten Sohn. Letzte. In Römer 8, Vers 15, da steht da, Gott hat uns gerufen, nicht als Knechte, als Sklaven, sondern als Kinder, als Erben. Deswegen sagen wir Gott, unser Vater. Gott will eine Vater-Kind-Beziehung zu uns haben, nicht eine Diktator-Sklaven-Beziehung, wie bei vielen Religionen. Vater-Kind-Beziehung. Nicht Sklaven, sondern Geistessohnschaft. So, ich sage, wir sollen uns freuen. Es fängt diese Feier an. Der Verlorene ist gefunden. Und ich möchte jetzt feiern, dass er da ist. Und ich möchte, dass andere Leute mit mir freuen, sich freuen und feiern. Aber es gab nur ein Problem. Und das war das Schlimmste. Was ist die zweite Sache, die Gott sucht? Menschen, die sich mitfreuen. Und vor allem, 1:1, der älteste Sohn. Er soll als erstes da sein. Es ist das Wichtigste, dass er da ist. Er gehört zur Familie. Aber er wollte nicht. Der älteste Sohn war auf dem Feld und hört Musik und feiern. Oh, schlechte Vermutungen. Mein Vater hat nicht gefreut, kein Feier gab, seitdem dieser Schurke Bruder weg ist. Und jetzt höre ich feiern. Oh. Er kommt hin und ich sehe einen Knecht und sagt, frag mal, was ist da los da in dem Haus? Dein Bruder ist zurückgekommen, dein Vater hat ihn empfangen, wir feiern das. Und er war ärgerlich. Ah, was haben wir gehört am Anfang von den Pharisäern und Schriftgelehrten? Ärgerlich. Dieser Schurke ist da. Und Vater feiert ihn. Und er geht zu ihm, sein Vater geht zu ihm hinaus und sagt, er antwortet ihm, er sagt, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Aber dann kommt diese Schurke. Deine Sohn, nicht mein Bruder, deinen Sohn. Abstand, Distanz. Deinen Sohn kommt und du schlagt, er hat deine Habe mit Huren durchgebracht. Vielleicht hat er Spione dort gehabt. Alles abgehört, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er ist total zornig. Du hast mir nie was gegeben und du machst das für ihn. Ja. Merke hier die Beziehung für diese älteste Bruder zu seinem Vater. Ich diene dir. Ich tue meine Pflicht. Ich halte deine Gebote. Merkst du, es ist Distanz da, oder? Nicht diese freundliche Beziehung, ungefähr Berechnung. Ich diene dir. Halte deine Gebote. Ich mache, was du willst. Aber nicht besonders nahe Beziehung. Und du hast mir nie was gegeben. Oh, das stimmt nicht. Was sagt der Vater als Antwort? Der sprach zum Kind, du bist alle Zeit bei mir gewesen. Und alles, was ich habe, ist deins. Es war für dich die ganze Zeit da, du hast noch nicht gefragt. Du hast diese Beziehung zu mir, wo du Abstand, nur Pflicht, Leistung, aber nicht dieses Vertrauen zu mir. Du hast nicht gefragt. Das steht übrigens in Jakobus Kapitel 4, Verse 1 und 2. Steht da, woher kommen Kriege und Eifersucht und Neid? In Jakobus 1 steht da, woher kommt Neid und Kriege und alles unter euch? Und es sagt hier, Vers 2, ihr begehrt und ihr habt nichts. Und neidet und könnt nichts. Warum? Weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und dieser Junge hat so eine distanzierte Beziehung zu seinem Vater. Er hat ihm nie gebeten und deswegen hat er nichts gehabt. Und er war eifersüchtig. Gott will, dass wir eine enge Beziehung zu ihm haben und auch bitten, unser Anliegen vor ihm bringen. Vor allem, weil der Vater sagt, alles, was ich habe, ist meins. Das gehört dir auch. Du hast nur beten sollen. Und das gilt für uns auch. Nicht neidisch sein. Ich möchte jetzt abschließen mit zwei Fragen und überlegst da, reflektieren. 1. Bin ich einer von denen, der Gott sagen kann, freut euch mit mir, das Verlorene ist gefunden? Willst du mitfreuen oder eifersüchtig sein? Neidisch. Bist du bereit mitzumachen? Nicht nur zu sagen, ich freue mich, wenn das Verlorene gefunden wird, aber ich möchte auch dabei sein. Ich möchte das Verlorene finden, wie Lucky mit seinem Ring halt. Ne? Wow! Aktiv dabei sein, das Verlorene zu suchen und finden. Und die letzte Frage ist, falls jemand hier sitzt und sagt, ich bin im Moment in so eine, was soll ich jetzt tun, Phase. Ich bin bei dieser jetzt, was soll ich jetzt tun, Situation. Nicht schönreden, nicht ablenken, sondern ernst nehmen und sagen, okay, was soll ich tun? Kehr um, renne zu ihm. Dein Vater läuft auf dich zu. Du kannst damit rechnen. Das ist, was Jesus uns zeigt hier in diesem Gleichnis. Wenn jemand hier sitzt und sagt, ich bin so in einer Situation, ich weiß nicht, wie das geht, komm zu mir. Das sind einige Leute, die könnt ihr auch gern sagen, wie man das macht, wie man in den Armen Gottes laufen kann. Reden wir zusammen.